Wir steuern locker auf die 400 zu. Okay, noch nicht so ganz. Noch 30 Wochen. Podcast Nummer 370 des Einsatzleben-Podcastes. Grüße euch ganz herzlich und hoffe, dass euch die Weltlage nicht so viel in Atem hält. Hier ist Hermann. Servus, hallo und Gude! Denn genau da geht's heute drum, wenn die Weltlage im Gerätehaus ankommt. Was Dauerkrise und Alltagsdruck mit Feuerwehrleuten machen. Feuerwehrleute war hessisch, habt das gemerkt? Ja, und schön, wirklich schön, dass ihr dabei seid. Ich glaube, ich sage das viel zu selten seit 370 Folgen, 370 Wochen. Folgt ihr uns dem Einsatz-Leben-Podcast und es werden immer mehr und das freut uns natürlich ungemein, weil die Botschaften, die wir versuchen rüberzubringen, es kommen von Herzen, betreffen Einsatzkultur, Feuerwehren und Hilfsorganisationen und genau darum geht es uns. Ich möchte heute natürlich keinen Politik-Podcast machen, denn die Headline heißt ja, wenn die Weltlage im Gerätehaus ankommt. Trotzdem halte ich mich, soweit es geht, aus Politik raus. So ganz können wir Menschen das bei dem, was uns politisch oder sagen wir mal von der Weltlage her erreicht, überhaupt nicht. Es geht aber wie immer um unsere Menschen im Feuerwehrdienst. Was bringen die Leute, wenn sie zum Einsatz kommen, schon mit? Also bevor der Piepser überhaupt geht. Da ist alles drin im Kopf, dünnere Nerven, mehr Grundanspannung und. Wir reden hier bei uns oft über Einsätze, Technik, Ausbildung, Verfügbarkeit und wir sollten über Belastung reden. Das ist ja unser Kernthema, was Menschen schon mitbringen, bevor überhaupt was passiert. Die meisten kommen ja nicht mit freiem Kopf oder voller positiver Gedanken, das hoffentlich auch ab und zu, ins Gerätehaus. Das ist ja nicht die Realität. Wir haben Sorgen im Gepäck, wir hören ständig schlechte Nachrichten und man hat auch den Eindruck, dass das immer schlimmer wird. Zu dem Thema komme ich noch. Das sind finanzielle Fragen, das ist Druck im Job, familiäre Themen, zu wenig Freizeit, in der eigenen Wehrprobleme, also in der eigenen Wehrkultur. Das alles macht unsicher, das macht gereizt und ja, es fühlt sich nicht nur so an, sondern es ist real schwierig kontrollierbar. Ja, und genau deshalb bleibt das alles nicht draußen vor der Tür stehen. Das ist ja bei allen Menschen so, egal ob sie aus dem Job nach Hause kommen, ob sie morgens in den Job kommen, ob sie sich mit ihren Kumpelinnen und Kumpels in der Freizeit treffen, um irgendwas zu unternehmen. Natürlich ist die Weltlage Thema und natürlich spricht man über Dinge, die einem bewegen. Trotzdem bleibe ich dabei, diese Folge ist absolut keine politische Folge. Es geht weder um den Wahlkampf, noch um Lagerdenken, noch um große Deutung dessen, was in der Welt passiert. Es geht irgendwie, wenn ich an den Einsatzdienst, wenn ich an unsere Hilfsorganisation denke, um was Konkreteres. Was macht denn die Daueranspannung mit uns? Was macht sie denn mit uns, wenn wir im Dienst, im Feuerwehrdienst funktionieren, entscheiden, helfen, führen müssen? Woran merkt man das denn im Alltag? Tja, und was können wir tun, damit der gesellschaftliche Druck nicht irgendwann für uns Einsatzkräfte innere Kündigung, Reibung oder sogar Rückzug bedeutet. Die Feuerwehr lebt ja nicht außerhalb der Gesellschaft und das tun wir ja in allen Hilfsorganisationen nicht. Und was draußen passiert, kommt eben auch mit rein in unsere Organisation. Da ist der Krieg, da ist die Unsicherheit, die Preise gehen nach oben, der Jobdruck, Wahlkampf, politische Gegnerschaft. Ich möchte es fast Feindschaft nennen, da wird aufeinander eingeprügelt, gereizte Stimmung deshalb. Nicht jeder spricht drüber, aber wir alle tragen es in irgendeiner Form mit uns. Da stellt sich doch die eigentliche Frage, was macht das mit den Einsatzkräften? Aber auch, was macht es mit der Führung, die ja Stabilität vermitteln soll, kann, darf, nee, muss? Was macht es mit der Kameradschaft in unseren Institutionen? Mit der Verlässlichkeit, mit all dem, was unser so toller Job im Ehren- und im Hauptamt ausmacht. Es fällt auf, dass die Menschen weniger Geduld haben. Dass sie, ja, wenn sie weniger Geduld haben, sind sie eben auch schneller genervt, empfindlicher bei Kritik. Und da ist also weniger Reserve drin an mentaler Stärke, an dieser erforderlichen Gelassenheit, um unseren Job zu machen, weniger Reserve drin, wie das mal war. Im Übrigen habe ich oft drüber mit Gleichgesinnten, also mit Menschen, die sich um diese Themen in Hilfsorganisationen, in Feuerwehren Gedanken machen, oft drüber philosophiert, lädt sich der Druck auf. Also ist das wie, es staut sich etwas auf, wird immer größer, bis es überläuft, wie bei einem Staudamm, bei einer Wasserkatastrophe eben auch. Oder was passiert mit Menschen, die ständig und ständig und ständig Krisen, Kriege und so weiter aufnehmen müssen, also mental aufnehmen müssen, innen aufnehmen müssen, das Gehirn damit beschäftigen, die ganzen Emotionen, die in einem sind, all das beschäftigt uns natürlich. Die Frage ist wirklich, addiert es sich auf? Ja, schon zu einem gewissen Punkt, und so sind wir zu einem Ergebnis gekommen, bis zu einem gewissen Punkt addiert sich das auch auf, aber mit einer Lebenserfahrung, da kann ich ja nur ein bisschen mitreden, ich bin ja leicht über 20, mit meiner Lebenserfahrung kann ich einen Teil dieser Dinge auch viel besser kompensieren, wie das jüngere Leute können. Es ist also immer alles eine Frage von Anzahl von Katastrophen und schlimmen Nachrichten und Ärger und im Beruf und zu Hause und überhaupt und eigene Erfahrung, wie ich damit umgehe, wie ich es an mich ranlasse, ob ich es an mich ranlassen muss oder ob ich es eben nicht muss. Es gibt ja diesen alten Gelassenheitsspruch, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und vor allem die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ich kann jetzt nur aus meinem Leben berichten, weil das, ich bin ja der Einzige, der das komplett kennt. So, ich kann berichten, dass das immer wieder Ups and Downs waren. Dass es immer wieder so war, dass ich verschiedene Dinge bei mir angesammelt, aufaddiert haben. Das ist der bessere Begriff. Aufaddiert haben. Und dann schließlich auch ich gemerkt habe, ich komme an eine Grenze. Und das ging mein ganzes Leben lang so. Und das kann durchaus auch heute passieren. Also da ist niemand von gefeit, meine ich. Es ist eine Frage, was kommt noch an einem ran, was berührt einem emotional und was eben nicht. Aber dass Reserve, mentale Stärke, emotionale Stärke manchmal da ist und manchmal nicht, da zweifelt heute, glaube ich, kein Psychologe, kein Psychotherapeut oder Therapeut mehr dran. Und auch kein Mensch. Ich höre aber auch ganz oft in meinem Umfeld und auch in den Umfeldern, wo ich Land auf, Land ab hinkomme, den Satz, naja, so schlimm wie jetzt war es noch nie. Ja, und da frage ich mich, stimmt es wirklich? Und ich vergleiche so meine Lebensabschnitte. Anfang der 60er Jahre bin ich ja geboren, dann bis in die 70er, dann gab es Love-and-Peace-Welle und Terrorismus war da und die ersten Kriege, die ich jetzt bewusst mitbekommen habe, also nicht in unserem Land, Gottlob, aber außerhalb, das was du und. Also ich glaube, diese Krisen gab es schon immer. Die Frage ist, wie werden sie bewertet und so weiter. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ein bisschen was rauszusuchen. 1962 gab es eine Kuba-Krise, also die habe ich natürlich nicht, da war ich ein Jahr alt, bewusst mitbekommen. Aber ich weiß, und das haben meine Verwandten, die älter waren wie ich, dann später auch immer wieder thematisiert, da gab es eine absolut durchaus reale Angst vor atomarer Eskalation. Mag sein, dass es heute in irgendeiner Form wieder so bei den Menschen aufploppt. Das kann gut sein, aber damals war das so real, da hat nur noch ein Fünkchen gefehlt. So hat mir zumindest meine Mama immer erzählt, ja. 1973, da war ich junger Bursche, Ölkrise, steigende Preise, autofreie Sonntage, Tempolimits. Das Thema Energie, heute in aller Munde, damals aber auch schon, mitten im Alltag. Und ich weiß, wie wir an einem Sonntag aus Spaß, war ja völlig ungefährlich, auf der Autobahn entlang gelaufen sind. Wir haben hier eine in der Nähe und das war ein irres Gefühl auf dieser riesenbreiten Straße und kein einziges Auto, nur eine Menge Menschen, die da spazieren gehen, war heavy. Aber es war natürlich auch eine klare Bedrohung. Wir hatten plötzlich kein Öl mehr hier mit allem, was dazugehört. 1986, da erinnere ich mich sehr gut dran, Tschernobyl. Die unsichtbare Gefahr, Verunsicherungen hier in unserer Republik bis in die Familien hinein, in den Alltag, im Job. Das war, wie will man das beschreiben, ein merkwürdiges Gefühl. Es haben natürlich alle drüber gesprochen. Der Punkt war aber auch, du kannst es nicht irgendwo einschätzen. Wenn wir zu einem Großbrand kommen, wen sieht man auf Entfernung? Aber eine atomare Bedrohung durch so einen AKW-Unfall, den siehst du eben nicht, außer unmittelbar an dem Meiler da selber. Ja, die Aufnahmen haben es ja gezeigt und wie da Leute im defekten Atomkern da rumgeeiert sind und haben da aufgeräumt. Die haben natürlich nie mehr eine Chance gehabt zu überleben, also irre. Aber wie diese Wolke über halb Europa getrieben wurde und auch messbar war, das war schon ein merkwürdiges Gefühl. Und so gab es noch viel, viel mehr, wo man sagen könnte, da war auch schon eine Menge Druck, da war Einsamkeit, Corona, ich erinnere mich an Corona, Einsamkeit, soziale Folgen, Vertrauen ging verloren, weil niemand wusste, was ist denn das jetzt genau, soll ich mich impfen lassen? Nicht, es gab plötzlich Gegnerschaft. Also der Punkt, früher war alles besser, stimmt aus meiner Sicht so nicht. Wir hatten gesellschaftlichen Druck schon immer und die Menschen mussten trotzdem funktionieren. Ich glaube, was heute anders wirkt und was anders wirkt, ist, wir haben nicht nur eine Krise, sondern wir haben viele, viele Themen gleichzeitig. Und das Ding ist, auch damals war das so, Öl knapp, dann Atomunfälle, Kriege gab es da auch, Afghanistan und sowas. Aber der Punkt ist, es kam nicht sofort aufs Handy. Und es wurde nicht alles innerhalb von Zehntelsekunden klar. Menschen kamen erschöpft aus dem Dienst, haben dann abends Tagesschau geguckt oder Heute-Journal oder wie die alle heißen und dann wussten sie, was passiert war. Und am nächsten Tag ist da im Betrieb auch mal drüber diskutiert worden. Dann hat aber der normale Job sein Recht verlangt und dann war das wieder aus der Benne raus. Heute, in jeder Pause, schauen wir alle gemeinsam, machen wir uns nichts vor, aufs Handy, schauen nach, was gibt's da Neues, was war da gewesen. Und wenn du länger, sind wir mal ganz ehrlich, also ein paar Stunden von Online-Themen abgeschnitten bist, dann ist es schon eine merkwürdige Geschichte. Ja, ich weiß, jetzt wird es ein paar geben, die sagen, nö, ich brauche das nicht, nö, mache ich nicht. Aber die allermeisten Menschen auf diesem Planeten machen es inzwischen. Ich gehöre da auch zu. Ja. So ist das nun mal. Also diese Belastung gab es durchaus. Heute werden sie nur wesentlich schneller kommuniziert. Ich habe vor zwei Podcasts mal gesagt, wir haben Hunderttausende von Generationen hinter uns und eine einzige war on, nämlich unsere. Und das verändert was mit uns. Ja, was merkt man denn da im Gerätehaus von dieser Komplettlage, von dieser Gesamtlage? Ja, du merkst, dass direkt nach dem Einsatz die Leute nicht mehr direkt zusammenstehen und schwätzen, Mama auch noch, aber viele datteln schon wieder auf dem Handy rum und sind schon wieder im Kopf bei dem, was da passiert, im Kopf auf dem Weg zur Arbeit. Das war früher tatsächlich etwas anders. Wir haben zusammengestanden und haben drüber gesprochen. Durch diese Art der Kommunikation, durch die Vielzahl von negativen Botschaften, von negativen Meldungen aus den Medien und, gibt es eben auch mehr Missverständnisse. Da wird viel behauptet, was plötzlich gar nicht stimmt, aber geglaubt wird, die Zündschnur bei den Menschen wird kürzer. Und manche ziehen sich dann eher zurück, als Klartext zu sprechen, weil sie eben Angst haben, in der kommunikativen Vielfalt unterzugehen. Es gibt Lagerbildungen, und der Ton wird härter. Das sehe ich so. Das spüre ich so. Und die Toleranz für bestimmte Geschichten lässt nach, weil man eben auch ganz total medial beeinflusst ist. Wenn ich sage medial beeinflusst, meine ich nicht zwingend die öffentlich-rechtlichen oder die privaten Medien, die ihre Informationsnachrichtensendungen über den Äther ballern, sondern ich meine Social Media. Und ich meine, wie viele Bots da inzwischen existieren, wie oft die KI benutzt wird, dass dort Wahlkämpfe entschieden werden, dass dort der Lebensbereich in allen Facetten beeinflusst wird. Das meine ich. Das führt eben zu minderer Toleranz bei Fehlern. Und wer spürt denn diese Symptome zuerst? Die Menschen in unseren Organisationen, die führen müssen, weil sie merken, der Führungsprozess, die Führungsorganisation, wie sie mal gelehrt wurde, wie sie uns mal beigebracht wurde, muss verändert werden. Es hat sich sehr viel verändert. Wir müssen da schauen, dass wir andere Führungsimpulse bekommen. Wir dürfen eben gerade als Führung nicht alles pathologisieren. Wir dürfen aber auch nicht alles weichspülen. Wir müssen genauer hinschauen, wir dürfen aber vieles nicht kommunizieren. Hinter manchem Konflikt, der uns entgegengebracht wird, steckt eben kein böser Wille, sondern es ist einfach zu viel Druck und zu wenig Positivität in der Reserve. Wir sollten darüber reden, klar, aber Übertreibungen, Mutmaßungen, Katastrophenstimmung, kennt ihr das? Ja? Morgen existieren wir nicht mehr. Führung heißt Orientierung geben. Ruhe reinbringen, die Dinge früher ansprechen und auch neutraler ansprechen. Wir können natürlich als Führung auch politische Ansichten haben. Wir werden als Führung auch Ansichten zu einem Benzinpreis von 2,10 Euro oder wo er gerade steht haben, selbstverständlich. Und auch darüber muss zu reden sein. Aber wir haben sehr wohl als Führung darauf zu achten, dass Lagerbildungen in einer Einheit ganz stark auf die Kameradschaft wirken, nämlich negativ. Und da sollten wir sehr genau aufpassen. Wir haben auch die Aufgabe, gegeneinander auf kameradschaftlicher Ebene darauf zu achten, wie sind wir denn gerade drauf? Gibt es welche von uns, die plötzlich merkwürdig anders sind? Da sollten wir genauer hingucken. Das hilft dann auch konkret, wenn wir besser miteinander umgehen, und damit meine ich klarere Absprachen. Wir müssen deutlicher werden. Bei der Vielzahl von Informationen wirst du wahnsinnig, wenn du in deiner Hilfsorganisation nicht klare Ansagen bekommst. Im Einsatz sowieso, aber das meine ich nicht. Das ist ja für uns völlig klar, dass es da eben Befehle gibt und die werden auch umgesetzt, wenn sie nicht gerade widersinnig oder blödsinnig sind. Ganz klar. Ich meine, die Absprachen in den Gremien, bei uns im Verein, überall, weniger Flurfunk, bitte, klare Absprachen. Und Führungskräfte müssen hier vorangehen. Ich erlebe das immer und immer wieder, dass es da eben Reibungen gibt, weil Führungen in diesen Dingen eben nicht ausgebildet werden. Die hören das mal in ihren Führungslehrgängen, aber definitiv drauf so gut ausgebildet, dass sie sofort spüren, wenn so eine Situation eintritt, die Menschen lesen zu können, das bekommen wir doch nicht wirklich beigebracht. Ja, ich weiß, Führungskräfte sollen auch keine Psychologen oder Psychotherapeuten sein. Nein, sollen sie nicht. Aber wir müssen wissen, was es bedeutet, wenn mehr Flurfunk entsteht, wenn kleinere Spannungen plötzlich immer mehr zunehmen, wenn Belastungen aus unserer Sicht überhand nehmen und wir drüber reden sollten. Da müssen wir keine Therapierunde draus machen, Leute. Das würde auch ich selbst als Therapeut, selbst der ich jede Woche dutzende Male in diesem Thema drin bin, das würde ich niemals wollen. Was wir aber tun können, ist A, die Verlässlichkeit stärken, klare Absprachen machen. Liefert mir das Formular, das ich brauche für eure Personalakte mal. Seid so nett, gebt das mal ab. Nö, Donnerstag in der Woche ist wieder Übung, also in 14 Tagen. Bis dahin ist das Formular bei mir. Punkt. Das gibt Orientierung, das gibt Klarheit, das gibt Verbindlichkeit und eine Form von Verlässlichkeit, die wir gerade in diesen unsicheren Zeiten brauchen. Die Kameradschaft zu pflegen, statt nur davon zu reden. Ich kenne Führungskräfte, die sagen, ich habe keine Zeit, bei einer Übung jedes Mal dabei zu sein, das kann ich nachvollziehen. Und ich habe schon gar keine Zeit, nach der Übung mal mit den Leuten zusammenzusitzen, einfach mal so zu schwätzen. Dann läuft was gehörig falsch. Wir sind als Chefs, als Feuerwehrführungskräfte, als oberste Feuerwehrführungskräfte natürlich angespannt. Aber eins muss uns auch klar sein. Wenn wir merken, dass die Zeit so dünn ist, dass wir nichts mehr davon haben, weder für Familie, noch für Freunde, noch für Kameradinnen und Kameraden, dann läuft was nicht ganz optimal. Und dann würde ich auch als Führungskraft mal meine Delegationsfähigkeit zumindest überprüfen. Das ist auch hier an dieser Stelle überhaupt nicht abwertend oder negativ gegen Führungskräfte gemeint. Das gilt übrigens im Kameradschaftsbereich bei der Mannschaft genauso. Wenn jemand jedes Mal nach dem Einsatz alles selbst machen will, weil er eben zuverlässig erscheinen will, weil sein Selbstwert nicht so weit oben ist, dass er das nicht braucht, dann ist das ähnlich. Aber da müssen wir wirklich, gerade als Führungskräfte, an unseren Delegationsfähigkeiten feilen. Auch das bekommt man im Führungskreislauf mal am Rande mit. Aber richtig beigebracht, muss jeder für sich selbst beurteilen. Wir sollten gegenseitig im Alltag darauf achten, wie wir drauf sind. Und ich meine nicht nur wir selbst, auch das ist wichtig, sich selbst zu beobachten. Gar nicht so einfach, weil ich bin ja eigentlich der immer gut ist. Ne? Bin ich natürlich nicht. Ich bin mal schlechter drauf und dann werde ich vielleicht auch ungerecht und so weiter. Auch das kann man beobachten, das ist aber sehr schwer. Da ist eine Reflexion von außen viel besser. Hier, was ist mit dir los? Kann es sein, dass du ein bisschen schlecht drauf bist? Warum bist du so aggressiv? Warum benutzt du so viel Schimpfwort? Das ist eine Kritik, wenn die gut geäußert ist, wenn die positiv geäußert ist, ist die berechtigt. Kameradinnen, Kameraden, wir reden ganz oft darüber, was Einsätze und das Drumherum mit uns Menschen machen. Wir reden aus meiner Sicht viel zu selten darüber, wie wir Menschen, in welchem Zustand wir in den Einsatz gehen. Und das habe ich tatsächlich mal, ich weiß noch in Ahrweiler auf der Katastrophenschutzschule gelernt, dass wir uns selbst vor dem Einsatz checken sollten, wie geht's mir eigentlich? 3 Sekunden, mehr nicht. Einfach mal checken, wie geht's mir? In welchem Zustand bin ich gerade und wie gehe ich in den Einsatz? Und es sollte durchaus auch möglich sein, selbst wenn die Personaldecke knapp ist, gerade tagsüber auch mal zu sagen, ich gehe heute nicht unter PA. Ich kann es nicht. Mir geht es nicht gut. Und da muss der Führer dieses Menschen, der Angriffstrupp, der Gruppen, der Zugführer oder der Leiter Feuerwehr, der Einsatzleiter, völlig egal, muss hinschauen und muss reagieren, muss sagen, okay, dann ist es so, dann lasse ich nachalarmieren. Ein kurzes Gespräch nach dem Einsatz, hör mal, du hast erzählt, kann ich irgendwie helfen? Ist irgendwas, kann ich irgendwie, willst du mal schwätzen? Nicht in therapeutisches Gelaber und hier nach Friedrich Schulz von Thun hast du gerade einen inneren Konflikt, den wir mal gemeinsam abschätzen sollten. Da hört doch kein Mensch mehr zu. Einfach die spannende Frage, Kamerad, was ist los, wie geht's dir? Und nicht, hör mal, da brauchst du auch nicht kommen, wenn du hier keinen Atemschutz tragen kannst. Was soll das denn? Das habe ich schon mitbekommen, Leute. Das habe ich in meiner eigenen Wehr schon mitbekommen. Und damals habe ich mich nicht getraut, meinen Mund aufzumachen. Tja, heute würde ich das natürlich, ja. Aber das sind Dinge, die beweisen Stärke und nicht Schwäche. Also, wir merken, wenn wir darüber sprechen, kann das natürlich auch zu einem Konflikt führen. Und der wird dann außen ausgetragen. Und das ist natürlich ein Teil des Problems, aber es ist gleichzeitig auch ein Teil der Lösung. Weil wenn ich mal einen Konflikt aushalte im Außen, wird es mir innen immer besser gehen. Immer. Und das ist das, was wir wollen. Mein Schlussgedanke zu der ganzen Geschichte ist, wir können die Weltlage mit unserer Feuerwehr, in unserer Feuerwehr, selbst persönlich nicht ändern. Wir können wenig dran tun. Wir können eine Meinung haben, wir können da durchaus auch im Laden drüber reden. Es ist ja nicht so gedacht, dass wir niemals über Politik sprechen, über die Kommunalwahl, wie die ausgegangen ist, oder über gesellschaftliche Gruppen, die gerade dies und jenes versuchen. Ja, das ist doch durchaus okay, auch wenn wir es nicht ändern können. Das ist auch mal ein bisschen Erleichterung, wenn wir das tun. Was wir aber machen können, wir können entscheiden, wie wir miteinander umgehen. Was wir tun, wenn diese Weltlage, wie sie derzeit ist, mit allem, was ich vorhin genannt habe, Kriege, nicht absehbaren Folgen daraus, Benzinpreis steigt ins Unermessliche, Unsicherheiten überall und vieles mehr. Das ist nicht so einfach aus der Birne zu bekommen. Das ist also im Kopf bei uns angekommen und manifestiert sich da auch in einer gewissen Weise. Was wir wirklich tun können, ist in unserem Laden die Dinge nicht alle in ein schlechtes Licht zu rücken und nicht allen beizustehen, die sagen, es ist alles, entschuldigt den Ausdruck, scheiße geworden. Sondern nein, es gibt die positiven Dinge. Man muss manchmal echt genau hingucken. Wenn ich morgens mit meinem Hund gehe oder abends und ich laufe mit ihm durch unser Biotop, haben wir hier in der Nähe so ein so naturgeschütztes, naturschutzbeauftragtes Gebiet, Areal, wo wirklich toll, wo du sofort merkst, hier ist Natur pur. Und wenn ich da mit dem Kopf voller Probleme hingehe, merke ich das gar nicht. Aber ich habe mir inzwischen wirklich angewöhnt, am Eingang dieses Biotops, also ist jetzt keine Tür, wo man rein kann, sondern da, wo die Fläche beginnt, das ist wirklich eine Angewohnheit und dann manifestiert sich das auch in deinem Unterbewusstsein und es kommt automatisch, denke ich, wow, wie stark ist eigentlich die Natur? Wie stark und wie ausgereift, wie logisch, wie toll, wie schön anzusehen ist die Natur. Und das hilft mir jeden Morgen, wenn mein Hundi an der Leine zieht und mich irgendwo hinzerren will. Stabilität also ist nicht nur eine Frage im Außen. Nicht nur eine Frage von Technik und Taktik. Nicht nur eine Frage von, haben wir Krieg oder besteht die Gefahr? Wir haben hier Gott sei Dank keinen, aber ganz viele sind zurzeit am Wüten und das ist schrecklich genug. Sondern es ist eine Frage von Haltung. Und wenn ich Haltung sage, meine ich Haltung in uns selbst, das Gefühl, gut drauf zu sein, das kann man befeuern, aber auch Führung und vor allem Miteinander. Und es gibt in der Feuerwehr und in den Hilfsorganisationen ein Wort dazu, das so uralt ist, aber trotzdem in aller Munde sein sollte, nämlich Kameradschaft. Macht's gut, bis nächste Woche. Freue mich, wenn ihr dabei seid.